Ihr Lieben, Engel waren bei den Hebräern schwer in Mode. Genauso wie bei vielen Menschen heute wurden sie manchmal sogar mehr verehrt als Jesus. Deshalb hielt Apollos in der judenchristlichen Gemeinde in Rom eine Predigtreihe über Jesus und die Engel. Und diese Predigtreihe ist uns im Hebräerbrief tatsächlich überliefert. Apollos wird uns in der Bibel als herausragender Prediger in Korinth beschrieben. Selbst Paulus musste dessen besondere Fähigkeit anerkennen. So lohnt sich ein Blick in den Hebräerbrief, wenn wir mehr über Engel lernen wollen. Sie sind nämlich nicht unbedingt an ihren Flügeln und blonden Haaren zu erkennen. Laut Apollos streiten sie sich auch nicht ständig mit kleinen Teufelchen herum, und ob sie immer weiße Kleider tragen, das ist auch nicht so sicher. Johannes berichtet uns: Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel vom Himmel auf die Erde herabsteigen. Er war von einer Wolke umgeben und ein Regenbogen stand über seinem Kopf. Sein Gesicht war wie die Sonne und seine Beine glichen Säulen aus Feuer. Da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden. Oder wie Apollos sagt, Gott macht seine Engel zu Stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer. Vielleicht hast du bisher, wenn das Wort Engel fiel, etwas ganz anderes vor Augen gehabt. Vielleicht etwas, was oft auf alten Gemälden dargestellt wird, wie hier auf diesem Bild. Ein Engel ist klein, dick, fast nackt und schaut dich verträumt an. Diese Darstellungen von Engeln sind weit verbreitet. Sie wurden von der Esoterik gerne übernommen. Dort spielen Engel bis heute als nette, sympathische Typen eine große Rolle. Viele Menschen halten Engel heute für ihre Freunde. Sie sind für sie real, fast wie zum Anfassen. Aber mit dem biblischen Bild hat das nur wenig zu tun. Auch nicht viel besser trafen es die Politiker der DDR. Sie machten aus dem Engel eine Jahresendflügelfigur. Engel waren ihnen zu christlich, aber abschaffen konnten sie sie auch nicht. Zacharias lebte in einer Zeit, wo auch kaum noch einer an Engel glaubte. Mehr als 400 Jahre waren vergangen, seit Gott das letzte Mal einen Propheten geschickt hatte. Er hatte wirklich schon lange, lange nichts mehr von sich hören lassen. Und trotzdem ging der Dienst im Tempel natürlich immer weiter. Eines Tages fiel das Los auf Zacharias. Er war Priester. Und er sollte das wichtige Räucheropfer im Tempel darbringen, während das Volk draußen wartete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars und auf dem Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Keine blonden Haare, keine dicken Backen, kein sympathischer Typ. Zacharias, Maria und die Hirten sind entsetzt und erschrocken, als sie Engel sehen. Auch Flügel werden hier nicht erwähnt, denn von den 350 Stellen in der Bibel, die von Engeln reden, weisen nur 3 auf Flügel hin. Eine der bekanntesten ist diese: Da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron, der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphinen. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Der Prophet Jesaja sieht in einer Vision Gott inmitten seines Hofstaates. Die Seraphim, die bei ihm stehen, haben je 6 Flügel. Mit den Seraphim sind Engelwesen gemeint, obwohl Seraphim wörtlich übersetzt eigentlich Schlangenwesen bedeutet. Eine andere Art Engel werden uns in der Bibel unter dem Namen Cherubim vorgestellt. Sie tauchen bereits in der Urgeschichte auf, wo sie den Baum des Lebens bewachen. So trieb Gott der Herr die Menschen aus dem Paradies und stellte östlich von Eden die Cheruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Nachbildungen dieser Cherubim waren in Gold auf der Bundeslade angebracht. Auch sie hatten Flügel. Trotzdem muss es nicht bedeuten, dass alle Engel Flügel haben. Oft werden sie uns als Männer beschrieben, die in ein helles Licht getaucht sind. Und manche, die meinen, sie in unseren Tagen gesehen zu haben, haben sie zunächst für ganz normale Menschen gehalten. Apollos bestätigt uns das, wenn er schreibt: Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ich denke, der Bibel ist es einfach nicht so wichtig, wie die Engel aussehen. Sie berichten vielmehr davon, wie uns Engel begegnen und was sie uns bedeuten. Manchmal reden sie mit uns, ohne sich zu zeigen. Ein anderes Mal werden sie wie wir, um uns zu erreichen. Engel können sich verwandeln und sind damit so ganz anders als wir Menschen. Sie sind Geister, die zu Gottes unsichtbarer Welt gehören. Apollos erklärt: Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat, zum Dienst an den Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen. Und trotzdem sind sie Personen mit eigener Identität. Sie besitzen Namen, wie etwa Michael und Gabriel. Sie sind Geschöpfe Gottes wie wir, und ihr Einfluss und ihre Macht sind begrenzt wie bei uns. Darum sind für Apollos die Prioritäten geklärt. Gottes Sohn ist weit mächtiger und höher als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Die Engel stehen weit höher über Jesus, unter Jesus. Sie sind seine Diener, das besonders in der Versuchungsgeschichte von Jesus deutlich wird. Am Ende verließ der Teufel Jesus und siehe, Engel traten hinzu und dienten Jesus. Sie dienen Jesus und stehen so weit niedriger unter ihm. Es scheint aber nun bereits zur Zeit des Neuen Testaments viele Leute gegeben zu haben, die sich für Engel total begeistern konnten und darüber Jesus vergaßen. Deswegen warnt uns Apollos: Niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und Gott hat auch von keinem Engel gesagt: Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Jesus allein ist Gottes geliebter Sohn. Die Engel sind nur seine Diener, auch wenn sie in der Bibel zweimal Gottes Söhne genannt werden. Beide Stellen gehören allerdings nicht zu den ruhmreichsten der Bibel. In der ersten Stelle geht es darum, dass sich die Gottessöhne mit uns Menschen verbanden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen sehr schön waren. Sie nahmen die von ihnen als Frauen, die ihnen am besten gefielen, und zeugten mit ihnen Kinder, das Geschlecht der Riesen. An diese Verse schließt sich dann der Bericht der Sintflut an, was dieses dunkle Kapitel der Menschheitsgeschichte dann auch abschließt. Engel und Menschen gehören nicht zusammen. Das zweite Mal wird uns im Buch Hiob von den Gottessöhnen berichtet. Dort heißt es: Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich an seinen Platz vor dem Herrn. Unter ihnen war auch der Satan. Der Teufel war mal ein Engel. Ja, die Bibel berichtet uns, dass etliche Engel von Gott abfielen und genauso wie wir der Sünde zum Opfer fielen. Eine Bibelstelle spricht sogar davon, dass ein Drittel aller Engel diesen Weg mitging. Darum sollten wir nicht meinen, die Engel ständen höher als wir Menschen. Überall in der Bibel, wo Menschen sich vor Engel niedergeworfen haben, um sie anzubeten, haben sich die Engel entschieden dagegen gewehrt. So bekennt Johannes am Ende der Offenbarung: Ich, Johannes, habe das alles gehört und gesehen. Als es vorüber war, warf ich mich vor dem Engel, der mir diese Dinge gezeigt hatte, nieder, um ihn anzubeten. Doch er sagte: Tu das nicht. Ich bin ein Diener Gottes wie du und deine Brüder, die Propheten, und wie alle, die sich nach den Worten dieses Buches richten. Bete Gott an. Selbst die Vorstellung, dass wir selbst einmal Engel werden, wenn wir sterben, findet sich so nicht in der Bibel. Wir bleiben immer Menschen. Wie sehr sich Engel und Menschen unterscheiden, wird sehr gut in dem Film Stadt der Engel dargestellt. Das ist kein christlicher Film, aber er räumt doch mit so manchen falschen Engelbildern auf. Engel sind keine besseren Menschen. Sie sind Diener Gottes, die manchmal sogar geschickt werden, um uns zu dienen und uns zu helfen. Dabei fällt auf, dass Engel besonders dann in Erscheinung treten, wenn es um ein ganz bestimmtes Thema geht, nämlich um die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Darum lasst uns jetzt einmal schauen, was die Engel Gutes für uns tun. Erstens, Engel begleiten die Heilsereignisse Gottes. Im letzten Moment griff ein Engel ein, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte. Der Engel rief: Abraham, Abraham, halt ein, tu dem Jungen nichts an. Auch war ein Engel dabei, als Mose am brennenden Dornbusch berufen wurde. Und die Befreiung aus Ägypten und die Eroberung Kanaans liefen auch nicht ohne Engel. Natürlich waren sie dabei, als Jesus Mensch wurde. Engel kündigten Maria und Josef die Geburt von Jesus an. Und den Hirten machten sie Beine, um sie zum Stall zu bringen. Die himmlischen Heerscharen sangen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Als am Ostermorgen das Grab leer war, saßen zwei Engel auf dem Stein. Und als Jesus in den Himmel auffuhr, machten zwei weiß gekleidete Männer den Jüngern Mut. Und schließlich werden die Engel auch dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Jesus sagt, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Offensichtlich greift Gott vorzugsweise dann durch Engel in die Geschichte seines Volkes und seiner Welt ein, wenn es um unser Heil geht. Dabei gewähren die Engel uns einen Einblick in die Welt Gottes. Und soll damit unmissverständlich klar werden, hier ist wirklich der lebendige Gott für uns am Werk. Und wenn den Engeln es gelingt, uns davon zu überzeugen, dann herrscht unbegrenzter Jubel im Himmel. Jesus sagt, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Ja, du darfst das glauben. Als du dich bekehrt hast, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, da haben die Engel begeistert ihre Arbeit ruhen lassen und sie haben für dich ein Fest im Himmel gefeiert. Die zweite Aufgabe, die die Engel im Namen Gottes wahrnehmen, ist etwas unangenehmer. Engel vollstrecken die Strafen Gottes. Bekanntlich ist vermutlich die 10. Plage, mit der Gott die Israeliten aus Ägypten befreite. In jener Nacht zog der Todesengel durch das Land und tötete alle erstgeborenen Söhne, wenn kein Blut an der Tür zu finden war. Engel waren es auch, die für König Hiskia das Heer der Assyrer schlugen. 185.000 Mann verloren in dieser Nacht ihr Leben. Aber auch die Israeliten mussten den Todesengel fürchten. So tötete er 70.000 jüdische Soldaten, als David sich aufspielte und Gott ungehorsam wurde. Gerecht hingegen scheint das Ende von König Herodes. Dafür, dass er Jakobus töten ließ und Petrus gefangen nahm, schlug ihn der Todesengel tot. Bleibt zu hoffen, dass wir diesem Todesengel niemals begegnen. Seine Aufgabe ist es, am Ende der Zeit die zu sammeln, die nicht an Jesus geglaubt haben. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet, und alle Menschen, die Böses tun. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Ich sagte ja schon, dass die Engel nicht nur angenehme Aufgaben erfüllen. Sie vollstrecken auch die Strafen, die Gott verhängt. Von der dritten Aufgabe, die die Engel im Namen Gottes wahrnehmen, bekommen wir kaum etwas mit, obwohl wir bestimmt jeden Tag davon profitieren. Engel kämpfen gegen die Mächte des Bösen. In der unsichtbaren Welt herrscht Krieg. Johannes berichtet uns in der Offenbarung davon. Dann brach im Himmel ein Kampf aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück, doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache? Es ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange die ganze Welt zum Bösen verführt. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde heruntergestürzt. Längst bevor Spannungen und Konflikte unsere Familien, Städte und Länder überfielen, entbrannte ein Kampf im Himmel. Der Engel Michael kämpfte gegen den Drachen und siegte. Aber der Satan wurde nicht völlig vernichtet. Er wurde auf die Erde geworfen und zog uns mit in seinen Konflikt. Ich denke an die Väter und Mütter, die auf den Schlachtfeldern dieser Welt begraben liegen. Da liegen Millionen sinnlose Opfer, in welches Land wir auch gehen. Ich denke an die Kinder, die missbraucht, verkauft, ermordet und jedes Jahr zu Tausenden abgetrieben werden. Und ich denke an die vielen, die ihr Leben an Drogen, Alkohol und andere Süchte verloren haben. Überall treffen wir auf unendlich viel Leid, das scheinbar wie ein blindes Schicksal um sich greift. Und es quält uns nicht zu wissen, warum unsere Lieben so krank geworden sind und so früh gehen mussten. Aber eines sollten wir dabei nicht vergessen. Die Welt befindet sich im Krieg. Das Böse ist zwar geschlagen, aber noch nicht vernichtet und es wehrt sich. Johannes schreibt, ihr aber Länder und Meere müsst zittern, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Seine Wut ist ungeheuer groß. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Wir spüren das, aber wir können es normalerweise nicht sehen, es sei denn, dass jemand die Seiten wechselt. So berichtet uns der Missionar Aurelio aus Kolumbien Folgendes über den Kampf der unsichtbaren Welt. Aurelio arbeitete schon lange unter den Indianern am Salaqui-Fluss. Durch ihn waren etliche Christen geworden, aber die Schamanen machten ihm die Arbeit immer wieder schwer. Dann wurde der Dorfschamane sehr krank. Seine Kollegen kamen von überall her. Sie riefen alle Geister, die sie kannten, zu Hilfe. Aber Justiniano blieb krank. So gaben sie ihn auf und sagten ihm, dass er sterben müsse. In dieser verzweifelten Situation bat Justiniano den Missionar um Hilfe. Und Aurelio kam, nahm den kranken Schamanen in sein Haus auf und fing an zu beten. 4 Wochen dauerte der Kampf, dann war Justiniano geheilt. Er nahm Jesus als seinen Retter an. Und auch seine Mutter, die ihn oft besucht hatte, kam zum Glauben. Die alte Schamanin hatte die Macht Jesu nämlich nicht nur in der Heilung ihres Sohnes erlebt. Jedes Mal, wenn sie ihren Sohn besuchen wollte, versuchten schwarze Gestalten, sie daran zu hindern. Sie quälten sie bis zum Zaun vor dem Missionshaus. Dort standen jedoch um das ganze Haus weiße Gestalten, gegen die die Schwarzen keine Chance hatten. Besonders wenn im Haus gesungen und gebetet wurde, ergriffen die schwarzen Gestalten sofort die Flucht. Wie gesagt, normalerweise können wir das nicht sehen. Aber die Bibel bezeugt uns, dass diese unsichtbare Welt real ist. Paulus schreibt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum fiehlt uns Paulus, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Der Helm des Heils und das Schwert des Geistes stehen für dich bereit. Die 4. Aufgabe, die die Engel im Namen Gottes wahrnehmen, ist vermutlich die bekannteste. Sie steckt schon in dem griechischen Wort Engel drin. Angelos kann nämlich auch mit Bote übersetzt werden. Engel dienen als Boten Gottes. Die meisten von uns können sich ein Leben ohne Telefon nicht vorstellen. Manche sind vielleicht inzwischen von ihrem Handy sogar abhängig. Es ist der einzige Draht, den sie noch zu anderen Menschen haben. Genauso sind Engel manchmal so etwas wie Gottes letzter Draht zu unserer Welt. Wenn alle seine Bemühungen fehlschlagen, zu uns durchzudringen, dann kann es sein, dass er uns einen Engel schickt. So hat es Ralf Mühe vom Bibellesebund erlebt. Er berichtete im letzten Seniorentreff, dass seine Frau vor 3 Jahren schwer an Krebs erkrankte. In den folgenden Monaten ging das Ehepaar durch viele Täler hindurch. Gebete nach Heilung wurden nicht erhört. Die Schmerzen wurden immer stärker, Wut stieg in ihnen auf und sie fragten sich, Gott, wo bist du eigentlich? Dann stand auch noch ihr 40. Hochzeitstag an. Ralf wusste nicht, was er sagen sollte, doch als er an das Bett seiner Frau kam, stand da am Fußende des Bettes ein Engel. Er hielt ihren Ehering in der Hand und sagte, dass sie ihn nun nicht mehr bräuchte. Sie würde jetzt zu ihrem Vater im Himmel heimgehen und dort würde sie auf Ralf warten und sich auf das Wiedersehen mit ihm freuen. 3 Tage später starb sie, voller Glauben und voller Hoffnung. Und auch Ralf Mühe geht seitdem mit neuer Gewissheit und Stärke durch sein Leben. Es ist sehr beeindruckend. So vermitteln uns die Engel manchmal, was Gott uns sagen möchte. Sie machen bekannt, worauf wir selbst nie gekommen wären. Oder meinst du, du kämst allein darauf, dass Gott dir in einem kleinen Kind namens Jesus begegnen möchte? Ich glaube, da muss erst ein Engel kommen, der es Maria und Josef und damit auch uns bestätigt, dass dieses Kind damals in Bethlehem von Gott kam. Gott hat mit Hilfe seiner Engel wirklich alles getan, um uns anzusprechen. Und ich hoffe, dass wir uns genauso wie die Menschen damals wachrütteln lassen. Denn die Botschaft ist doch immer noch die gleiche. Die Engel rufen uns bis heute zu: Fürchte dich nicht. Ich bringe dir eine frohe Botschaft. Heute ist für dich der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Darum schickt er dir einen Engel. Die fünfte Aufgabe, die die Engel uns gegenüber wahrnehmen, nehmen die meisten von uns sehr gerne in Anspruch. Engel beschützen uns in Gottes Auftrag. Die meisten Leute glauben, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat. Das ist auch ein schöner Gedanke, nur leider steht davon in der Bibel ziemlich wenig. Richtig ist, dass Gott dann und wann Engel sendet, um Menschen zu beschützen. Ein Engel schützt das Volk Israel, als es durchs Schilfmeer zieht. Ein Engel bewahrt Daniel, als er in der Löwengrube sitzt. Daniel bekennt: Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Ein Engel warnt Josef und Maria im Traum davor, dass König Herodes das Jesuskind umbringen lassen wird. So kann die junge Familie nach Ägypten fliehen und bleibt bewahrt. Ähnliche Träume gibt es auch heute noch. Und mancher erlebt, dass Engel ihm in der Dunkelheit einen Weg zeigen oder dass sie mit ihrem Erscheinen dafür sorgen, dass man nicht überfallen wird. Ich selbst habe auch schon so einen Engel erlebt. Ein Engel, der seine Hände über mich gehalten hat. Mein Freund und ich spielten damals als Kinder in einem Steinbruch, als sich über uns plötzlich eine Steinlawine löste und uns verschüttete. Die anderen Spielkameraden erzählten uns später, dass ein riesiger Stein auf meinen Kopf gelandet wäre und sie dachten, ich sei tot. Ich war aber nur bewusstlos und das Loch im Kopf musste noch nicht einmal genäht werden. Mein Freund hingegen, der hatte sich bei der ganzen Geschichte einen Finger gebrochen, der sein Leben lang steif blieb. Und das war so gekommen. Als wir uns wegen der Lawine duckten, hatte mein Freund den Eindruck, er sollte seine Hände nicht über seinen Kopf, sondern über meinen halten. Und so fing er den Schlag ab, der mich wahrscheinlich sonst getötet hätte. Nun könnte man sagen, das war Intuition. Ich aber glaube, dass Engel ihre Finger im Spiel hatten, sonst wäre das damals ganz anders ausgegangen. Laut der Bibel können vor allem die Kleinen und Schwachen darauf bauen, dass Engel auf sie Acht geben. Jesus sagt: Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Ich sage euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Die sechste Aufgabe, die die Engel wahrnehmen, ist sicher die unspektakulärste, aber nicht die unwichtigste. Engel bezeugen Gottes Herrlichkeit und beten ihn an. Bei dieser Aufgabe stellen wir uns schnell den klassischen Engel vor. Er sitzt mit seiner Harfe vor Gott und spielt unaufhörlich darauf. Für mich ist das nicht unbedingt ein schöner Gedanke. Und vielleicht denkst du ja auch: Gut, dass diese Aufgabe von den Engeln übernommen wird, dann warten auf mich vielleicht andere Aufgaben im Himmel. Aber so einfach entkommen wir diesem Bild nicht. Als der Chor der Engel auf dem Feld für die Hirten singt, geht ein Stück Freude und Herrlichkeit auf die Hirten über. Sie spüren, dass sie nun selbst losgehen müssen, um den Sohn Gottes anzubeten und ihn zu ehren. Und ich hoffe, dass auch wir heute von den Engeln ermutigt werden. Lasst uns Gottes Sohn wieder suchen und ihm die Ehre erweisen. Denn ich glaube, er hat es wirklich verdient nach allem, was er für uns getan hat. Er hat die Herrlichkeit für uns verlassen, damit unser Leben heil wird. Darum gib dir einen Ruck und stimmen das Lob der Engel mit ein. Sie freuen sich, wenn du mitsingst. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, weil Gott sie von ganzem Herzen liebt. Stell dir doch mal vor, es wäre Weihnachten und es gäbe diesen wunderbaren Gesang nicht. Würde es das Fest ohne den Dienst der Engel überhaupt geben? Maria hätte ohne den Engel gar nicht gewusst, woher das Kind in ihrem Bauch kam. Josef hätte Maria wahrscheinlich verlassen, wenn der Engel ihm nicht erschienen wäre und ihm erzählt hätte, dass dieses Kind tatsächlich vom Heiligen Geist kommt. Maria hätte ihr Kind irgendwo, aber nicht in Bethlehem zur Welt gebracht und niemand hätte Notiz davon genommen, denn ohne die Engelsbotschaft und ihren Lobpreis hätten die Hirten den Retter der Welt niemals gefunden. Vielleicht wäre Marias Kind ohne den Fluchtauftrag des Engels sogar mit all den anderen Kindern in Bethlehem von Herodes getötet worden. Umso dankbarer können wir doch sein, dass Gott seine Engel an Weihnachten so geballt eingesetzt hat. Nur dadurch können wir in den kommenden Tagen und Wochen feiern. Und wir können selbst erfahren, was es heißt: Euch ist heute der Heiland geboren. Zum Schluss möchte ich euch von einem Ort erzählen, der wie Bethlehem erlebt hat, dass Engel ganz real sind und mächtig wirken. Am 13. März 1989 ereignete sich in Völkershausen der stärkste Gebirgsschlag der Welt. Dabei handelt es sich um ein Erdbeben, das durch den Bergbau ausgelöst wird. Als mittags um 14 Uhr, wie jeden Tag unter Tage, gesprengt wurde, knickten Tausende von Stützbalken um. Der Boden hob und senkte sich. 80% aller Gebäude in dem thüringischen Ort wurden erheblich beschädigt. Zahlreiche Schornsteine stürzten um, Teile des Kirchturms fielen auf den Marktplatz. Selbst in 300 Kilometer Entfernung waren die Bodenerschütterungen noch zu spüren. Doch wie durch ein Wunder kam niemand ums Leben. Viele Menschen sprachen von wundersamen Fügungen, dass sie nicht dort standen, wo die Steine herunterfielen. Andere wurden von unsichtbarer Hand aus den Gefahrenzonen geführt. Nur für die alte Kirche im Ort, da kam jede Rettung zu spät. Sie musste abgerissen werden. Doch an ihrer Stelle erbauten die Menschen aus Völkershausen eine neue Kirche. Und sie nannten sie Michaeliskirche nach dem Erzengel Michael. Denn jedem in Völkershausen war klar, dass die Engel sie bewahrt hatten, als dieses Unglück geschah. Und so hoffe ich, dass auch wir nach diesem Gottesdienst wieder ganz fest mit der Hilfe der Engel rechnen. Denn auch wenn Gott nicht jedes Unglück von uns fernhält, sein Wort ist dennoch wahr. Und unser Herr verspricht allen, die auf ihn vertrauen: Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Amen.